Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was begeistert dich am meisten an diesem Projekt?
Ja, schlussendlich eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, entdecke ich wieder etwas Neues. Zu jedem Zeitpunkt sind andere Tiere da, fliegen andere Schmetterlinge, fliegen andere Wildbienen. Früh im Frühling ist alles voll mit Frühlingsbienen. Also die Hunderte, die da am Rumfliegen sind, wo die Population eher grösser geworden ist. Das ist das eine. Und das andere ist, was schon auch sehr Freude macht, ist das immer wieder mit den Freiwilligen zu pflegen. Wir probieren dort auch immer so kleine Weiterbildung gerade zu kombinieren, zu zeigen, wieso wir was machen, damit sie das auch schlussendlich können im eigenen Garten umsetzen und auch die Informationen schlussendlich weitertragen. Also je mehr Leute über Biodiversitätskrise reden und aber auch Lösungen aufzeigen, desto eher tut sich etwas und desto eher finden wir die Mehrheit, die wir dringend brauchen.
Anfang September, an einem recht heissen Tag, wartete Jonas Landolt auf mich vor der Universitätsklinik Balgrist in Zürich, also mitten in der Stadt. Er hat das Velo dabei und gut darauf angemacht, eine Sense, oder wie die Zürcher innen sagen würden, eine Sägise. Der Jonas erzählt später, warum die in diesem Projekt so wichtig ist. Wir gehen weg von der Strasse, am neuen Kinderspital von den Architekten Herzog und Dömeron vorbei, Richtung Burg Hölzliwald, bis wir an den Rebberg kommen. Wir laufen nicht weit und schon lassen wir den typischen Lärm von der Stadt zurück. Ein Stück der Rebberg drauf und wir stehen an einem Hang, wo Wildbienen nisten. Ein bisschen weiter hinten hat es eine sogenannte Buntbrache, auch hier drüber hören wir es dann gerade mehr, und noch ein bisschen weiter hinten gibt es ein Stück Wiese. Der Jonas Landolt ist Umweltwissenschaftler und spezialisiert in interdisziplinärer Biologie, wie er mir sein Studium in zwei Wörtern erklärt. Er ist ein Profi, der mit Freiwilligen vom Verein Natur im Siedlungsraum Nims auf dem Stück Land, gerade am Rand vom Burg Hölzliwald, wo mit schönster Sicht auf den Zürichsee vor allem Schmetterling und Wildbienen fördert. Während wir miteinander reden, kommt immer mal wieder ein Schmetterling, den ich noch nicht kenne, oder eine Wildbiene vorbei.
Oh, schau, das ist gerade ein Murfuchs. Jetzt fliegt er weiter.
Murfuchs?
Mauerfuchs.
Ein Mauerfuchs.
Ja, genau. Ein bisschen eine seltenere Schmetterlingsart, die wir hier am Burghölzsee-Waldrand noch haben. Jetzt kennt fast niemand mehr die Arten. Oder? Also das ist wirklich ein grosses Problem, insbesondere in meinem Alter. Also die ArtenkennerInnen sterben zum Teil auch aus. Und dann stehen einfach werden die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt, um rote Liste zu erheben. Es wird nicht investiert in die Ausbildung von Leuten, die die Arten kennen und so weiter. Das ist ja doch ein sehr grosses Problem. Und die rote Liste, die müssen finanziert werden von einem Bundesamt für Umwelt beispielsweise. Und das heisst, bei unserem Verumwelt braucht die Ressourcen, müsste die entsprechend einsetzen.
Jetzt sind wir hier in einem Weinberg, gell?
Ja, genau.
Wenn du den Ort ein bisschen beschreiben willst, vom Lebensraum her, weil eigentlich sind das wie verschiedene, oder?
Ja, also das ist das Tolle an der Stadt, dass man ganz viele verschiedene Lebensräume nah beieinander hat. Auch im Unterschied zum Kulturland aussendran, wo eigentlich viel weniger kleinräumig ist. Ja, jetzt haben wir hier oben der Burghölzsee-Wald, wir haben hier den Rebhügel und dann kommen wir jetzt da vorne gerade an beim Wiesenstück, das wir mit dem Verein Natur im Siedlungsraum bewirtschaften.
Wie heisst der Verein?
Natur im Siedlungsraum oder NIMS. Also wir sind vor allem hier um den Burghölzsee-Hügel aktiv, aber probieren auch immer Projekte zu realisieren, die an anderen Orten angemacht werden können.
Also exemplarische Projekte und natürlich,
genau.
Wir haben eine wunderschöne Aussicht auf den Zürichsee.
Das ist so, ja. Da oben arbeiten macht Freude. Also wir werden immer wieder auch von Freiwilligen, vor allem aus dem Quartier, aber auch von weiter weg unterstützt. Und ohne die wäre es nicht möglich, eigentlich die Arbeit hier zu leisten. Wir haben mittlerweile doch ein paar Gebiete, die wir pflegen und aufwerten. Gerade hier oben hat ein Stückchen, also es hat einen Haken, darum kommt man da auch nicht in den Rebberg Innen ist ein gutes Tünn und so, nicht da quer durch können. Aber da oben haben wir auch wunderbare Aussicht und laufen immer die Leute her. Und dadurch, dass es immer Leute stehen, gibt es offene Bodenstellen. Und genau dort sind Wildbienen am Nisten. Gewisse Leute würden von Drittschäden reden. Ich sage immer, die Wildbienen würden sagen, es sind Drittchancen für sie. Weil genau dort gibt es den offenen Boden, den sie brauchen zum Nisten.
Die Wildbienen, hast du es gerade schon vorausgenommen, die haben gerne offenen Boden. Gehen die so, machen die ihre, haben die dort so mehrere kleine Höhlen drinnen? Und
ja, es ist so, dass ein Grossteil, eigentlich zwei Drittel der Wildbienenarten, nisten im Boden. Also viele kennen die Nisthilfe. Man sagt manchmal auch Wildbienenhotel, wobei ich nicht so gerne den Begriff Hotel habe, weil ins Hotel geht man nicht, um den Nachwuchs aufzuziehen, sondern irgendwie ein paar Tage vielleicht. Darum eben, die Nisthilfe, die sind schon gut, aber eigentlich zwei Drittel der Wildbienenarten nisten im Boden. Und gerade die Gänge drin, das kann ja nach dem einen halben Meter tief sein, zum Teil sogar noch tiefer. Und dort drin liegen sie an Brutkammern an, Brutzellen, wo sie den Pollen und Nektar eintragen. Da hat es zum Beispiel ein kleines Loch. Auch da hat es ein Loch von einer Wildbiene. Da oben ist wieder eins. Also einfach so offene Bodenstellen, das reicht vielen Arten. Und da jetzt sogar so Steilwändchen. Das sind nochmal andere Arten, die in so einer Steilwand nisten, wie die, die im Flachen nisten.
Aber jetzt, ich würde jetzt sagen, ist das jetzt nachhaltig, wenn es da mal wirklich Regen kommt, oder? Und dann läuft etwas da ab. Sind die genügend geschützt da in diesen Löchern?
Ja, ja, das ist kein Problem, weil die gehen genug tief rein. Also wenn da ein bisschen etwas abrutscht, schlimmstenfalls eventuell die vordersten Brutzellen, die es verwischt, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Und er ist immer noch bewachsen. Also es hat immer noch Gras da und das hebt das Ganze zusammen. Genau. Man sieht, es rutscht ein bisschen etwas ab, aber das ist gar kein Problem.
Ja, schön. Also ich habe jetzt nicht geschaut, oder? Also
wenn man da braucht es ein bisschen Wissen, das ist so, ja genau.
Dann schaue ich dann das nächste Mal und sehe die Löcher.
Genau.
Ah, das ist ein richtiger wilde Wesen, oder?
Ja, kann man so sagen. Also, es hat verschiedene Teile. Da, das, was wir gerade vor uns haben, das ist eher eine Buntbrache. Du siehst, es hat relativ wenig Gras drinnen und es hat eigentlich sehr viel altes Material. Also für Buntbrache kommt eigentlich aus dem Landwirtschaftsgebiet. Früher hat man die Felder einfach mal brach liegen lassen, ein Jahr, damit sie sich regenerieren können. Und dann sind dort einfach sehr viele Ackerkräuter gekommen. Die sind eben schön bunt nachher gewesen, die Felder um Buntbrache. Und heute ist der Samenvorrat eigentlich im Boden kaum mehr noch genug gross, dass es wieder schön bunt wird werden. Aber es ist eine der Biodiversitätsförderflächen. Also, da auch die Landwirtinnen und Landwirte, die können die Buntbrachen ansehen. Das ist eine der wertvollsten Massnahmen eigentlich im Ackerbaugebiet zur Biodiversitätsförderung. Und auch im Siedlungsraum kann man das machen. Und zwar ist das eine Vegetationsform, die einfach über mehrere Jahre sich eigentlich entwickeln kann, ohne dass sie gross gestört wird. Und das hat man sonst fast nirgends mehr. Oder wir sind nebendran, die mähen wir, die Mummern mähen. Da können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen. Buntbrache, die lässt man aber eigentlich mehr oder weniger sein und sich, überlässt sie sich selber. Und das sind die Insekten, die drin überwintern.
Und wie du vorher gesagt hast, es braucht dann dafür dann vielleicht ein Saatgut, ein spezifisches, wo man dann das wirklich nochmal sozusagen zur Förderung machen kann.
Genau, ja. In der Regel ist das so, wie man es macht, dass man wirklich mit einem Buntbrachensaatgut die anlegt. In dem Fall da haben wir es aber so gemacht, dass wir einfach die Wiese entfernt haben und dann geschaut haben, was kommt. Also das hat sich jetzt eigentlich da selber entwickelt. Du siehst oben so ein paar Pföstchen. Da haben wir gewisse Arten jetzt noch als Studen reingesetzt, einfach um die noch ein bisschen reichhaltiger zu machen. Es ist ja so, dass über die Jahre wird die tendenziell eher artenärmer, weil einfach gewisse Arten stark durchsetzen. Genau. Ein bisschen dominieren. Wir haben jetzt die Färberhundkamille zum Beispiel, die sehr einen grossen Bestand hat. Die werden wir im Herbst jetzt einmal ein bisschen rausnehmen, damit die Vielfalt wieder grösser wird. Was wir hier probieren, ist eigentlich so das, was man auf wirklich extensiven Weiden sieht, zu imitieren. Also wir haben hier in der Wiese drinnen, haben wir einzelne Kleinbüsche, wir haben die Weissdorn drinnen, wir haben einzelne Rosen drinnen. Wir probieren die Fläche möglichst stark eigentlich zu strukturieren. Es hat Totholzhäufe drinnen.
Ein Ziel von euch ist, die Insekten zu fördern, die Pflanzen natürlich, logisch, wie sie auch hier wachsen. Noch andere Vögel wollen sich den Insekten ernähren, oder?
Ja, grundsätzlich ist die Fläche einfach darum, die Biodiversitätsförderung zu maximieren. Und das ist auf jeden Fall so die Fläche da steht, auch in einem Netzwerk mit verschiedenen anderen Flächen da im Quartier, wo wir bewirtschaftet, das ist sicher eine der schönsten und grössten. Aber wir haben auch ein Drittsteigartenprojekt, wo wir mit den Gartenbesitzenden probieren, in den Gärten wertvolle Flächen zu schaffen, wo dann eben Drittsteine sind zwischen den grösseren Flächen, die Biodiversität fördern. Also Pflanzen sind, das ist die Grundlage schlussendlich, um die Artenvielfalt zu fördern. Aber dann muss man eben zum Beispiel mal offene Bodenstellen machen, man braucht Totholz und. Da kommt schon wieder ein Murfuchs vorbei.
Wir reden jetzt mal schwerpunktmässig ein bisschen über die Schmetterlinge und über die Wildbienen. An was habt ihr gedacht, im Hinblick auf die Bienen da hinzuholen? Was habt ihr gemacht, damit die kommen?
Man kann eigentlich fast andersrum anfangen. Und zwar ist so, dass der Ursprung war, dass die Regionalgruppe vom WWF Zürich da hat Wildbienen fördern wollte. Das war die Idee, eben nicht nur die Wildbienen-Nisthilfe zu erstellen, sondern wirklich eine Fläche haben, wo man die Wildbienenförderung machen kann. Und angefangen hat es eigentlich damit, die Fläche einfach mit den Sägissen zu mähen. Das ist auch sehr wichtig, dass man eben die Wiese pflegt und mäht. Weil wenn man nichts macht, wenn man die Wiese zu wenig mäht, dann tut sie vergrasen. Also dann hat es nicht viele Blumen und dann hat es vor allem Gras. Und für die Wildbienen ganz wichtig ist ein grosses, vielfältiges und möglichst kontinuierliches Blütenangebot. Und so tun wir auch zu verschiedenen Zeitpunkten beispielsweise mähen und probieren, möglichst viele Pflanzenarten, möglichst viele Blüten da zu haben für die Wildbienen.
Das heisst, ihr müsst hier eine Mischung haben von Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen?
Genau, ja. Also das fängt an mit der Weide beispielsweise, wo wir vorne auch neu gepflanzt haben, weil es da vorher keine Weide hatte. Die blüht schon im März. Geht dann weiter mit frühblühenden Arten, wie Frühlingsblatterbsen beispielsweise, die wir hier jetzt auch haben. Und dann fangen langsam die ersten Arten in den Wiesen an blühen. Dann im Sommer, also ab dem Juni ungefähr, ist eigentlich in den Wiesen nicht mehr allzu viel, wo blüht. Viele Wiesen haben so Anfang Juni umeinander eigentlich ihren Blühenhöhepunkt. Und darum haben wir da dann auch noch die Buntbrachen. Weil die Buntbrachen, die ergänzen eigentlich die Wiesen sehr gut. Buntbrachen fängt erst so Mitte Juni richtig an aufblühen und haben so Ende Juni umeinander ihren Blühenhöhepunkt. Und durch das, dass wir nachher die Wiese noch gestaffelt mähen, ist es so, dass dann die Wiese die Teile, die wir früh gemäht haben, und ein früher erster Schnitt heisst bei uns im April, das ist auch für viele eigentlich außergewöhnlich, und wir tun etwa ein Viertel der Wiese schon im April mähen. Das heisst, die Teile, die dann gemäht sind, die tun Mitte Juni nachher wieder aufblühen. Und Mitte Juni ist eben ein grosser Teil der Wiese verblüht. Dann tun wir ungefähr die Hälfte mähen. Und der letzte Viertel der kommt dann noch im Juli. Und so haben wir eine schöne Staffelung, ergänzt eben durch Buntbrachen und oben den Kruzum.
Jetzt ist es euch hier gelungen, die Wildbienen hier hinzuholen. Wisst ihr das? Können wir da messen? Können wir da kartografieren?
Also 2012 hat es eine Wildbienenerhebung gegeben, wo hier um den Brückhölzli-Hügel fast 100 verschiedene Wildbienenarten gefunden worden sind. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben in der Schweiz 640 Wildbienenarten, etwa 60 Arten gelten schon als ausgestorben in der Schweiz. Also um die 10%, das ist wirklich auch alarmierend. Fast die Hälfte ist auf der roten Liste von denen, die es noch gibt. Und dass wir da eigentlich mitten in Zürich so eine grosse Vielfalt haben, das ist doch sehr beachtlich. Wir haben dann auch aufgrund dieser Erhebung geschaut, welche sind die seltenen, welche sind die schützenswerten Arten. Das ist etwa ein Drittel der Arten. Da kann man als naturschützerisch wertvoll anerkennen. Und für die haben wir spezifisch nachher auch Massnahmen ergriffen.
Du hast mir ja erzählt am Telefon, dass die Schmetterlinge anders funktionieren, oder, als die Wildbienen. Wildbienen haben gerne das richtige Pollenangebot. Die Schmetterlinge haben gerne die richtigen Futterblumen. Das sind eigentlich sind Pflanzen fixiert, oder? Kann man sagen.
Ja, genau. Also, das Wichtigste für die Schmetterlinge sind schlussendlich bei Bienenartengruppen, so muss ich sagen, bei Bienenartengruppen ist das Wichtigste eigentlich Nahrung für den Nachwuchs. Oder eigentlich alle Tiere, wenn sich fortpflanzen, um eine Population zu erhalten, muss man den Nachwuchs, für den Nachwuchs sorgen. Und bei den Schmetterlingen ist es so, dass das nachher Traubenfutterpflanzen sind, die nötig sind. Der Zitronenfalter beispielsweise, den kennen noch viele, weil der so leuchtend gel ist und rumfliegt in der Stadt. Der braucht Faulbaum oder Kreuzdorn. Das heißt, ohne Faulbaum oder Kreuzdorn, wo der seine Eier ablegen kann und nachher Trauben Blätter fressen, ohne Faulbaum oder Kreuzdorn kann der einfach keinen Nachwuchs produzieren. So gibt es andere Arten. Falter, die wir vorher gerade gesehen haben, rumfliegen. Der Hauhechelbläuling, der tut auf verschiedene Schmetterlingsblütler die Eier ablegen, zum Beispiel auf den Hornklee. Das heisst, wenn es kein Hornklee rum hat oder andere Kleearten, dann kann der einfach nie seine Eier ablegen. Ja, so gibt es verschiedene Arten. Es gibt den Birkenzipfelfalter, der leitet auf Brunusgewächse, zum Beispiel auf den Schwarzdorn und so weiter. Und dann natürlich die Schmetterlinge selber, die brauchen irgendwo Nektar. Aber für diesen Nektar sind sie nicht wahnsinnig spezifisch. Viele Arten haben gerne so violett, pinkblühende Blüten, wie zum Beispiel Skabiosenflockenblumen, Wiesenflockenblumen. Alle Distelarten sind sehr beliebt. Also dort sieht man am Schmetterling Nektar saugen. Aber das Wichtige für die Schmetterlinge ist eben eigentlich die Raupenfutterpflanze. Und die so auch noch ein bisschen im richtigen mikroklimatischen Umfeld. Also das limitiert bei den Schmetterlingen einfach die Förderung auf einem Balkon, sage ich mal. Die Raupen, oder die darf zum Beispiel nicht austrocknen. Darum ist in einem Balkonkistchen kann das, je nachdem, einfach zu trocken werden, die Luft zu trocken werden, dass der Schmetterling dort als Raupe die geeigneten Lebensbedingungen findet.
Also, wir reden nachher noch ein bisschen genauer vielleicht, was die Leute machen können mit einem Stadtgarten. Aber die haben da noch andere Möglichkeiten. Verstand ich das richtig? Wildbienen und Schmetterlinge, die konkurrenzieren sich nicht?
Nein, eigentlich gar nicht. Man muss schon noch ein bisschen auf verschiedene Sachen schauen. Also wir tun da mit den Sägissen, mit den Sensen mähen. Das ist zum Beispiel jetzt für die Raupen, kann das sehr wichtig sein. Also das geht man mehr und mehr davon aus, dass das im Landwirtschaftsgebiet und zum Teil in den Naturschutzgebieten ein Problem ist, weil man halt einfach mit Maschinen, mit zum Teil relativ grossen, schweren Traktoren, mit breiten Reifen bewirtschaften. Und dann sagt man, das Mähen, oder das ist Schneiden, das ist natürlich besser mit einem Balkenmäher oder einfach mit einem schneidenden Mähwerkzeug, nicht mit rotierenden Trommelmäher beispielsweise. Aber nach dem Mähen kommen ja noch weitere Bewirtschaftungsgänge. Also dann tut man Zitten, meistens ein bis eher zweimal. Danach tut man Schwaden, also macht Bände und dann tut man noch Laden. Das heisst, schlussendlich bei einer Wiesenbewirtschaftung wird die Fläche ungefähr 5-mal überfahren. Da kann man sich vorstellen, dass es ein kleines Räubli muss also gerade recht Glück haben, dass es nicht einfach verdruckt wird. Und durch das, dass wir da mit den Sägissen und von Hand bewirtschaften, haben natürlich die Raupen grössere Überlebenschancen als irgendwo draußen im Kulturland auf einer Biodiversitätsförderfläche beispielsweise.
Das ist hochspannend, oder? Es gibt ja wirklich auch so ein bisschen die Idee, wenn es uns gelingen würde, Biodiversität in der Stadt noch weiter zu erhöhen, dann könnten sie vielleicht bei uns überleben, während der Klimawandel weiss ich, was alles anrichtet. Aber irgendwann kann man die dann vielleicht wieder aussiedeln. Es ist wie eine Art Rückzugsfläche, das würde ich sagen. Eine gigantische Rückzugsfläche.
Ja. Ja und nein. Und ich glaube, da sind gerade die Schmetterlinge und die Wildbienen ein guter Vergleich. Bei den Schmetterlingen ist es so, dass man also auf dem Siedlungsgebiet muss eigentlich kaum rote Listen oder wirklich gefährdete Arten können fördern. Die Schmetterlingsarten, Tagfalterarten, die in der Schweiz gefördert sind und vom Aussterben bedroht usw., die haben wir eigentlich vor allem noch in den Naturschutzgebieten. Und die Naturschutzgebiete sind extrem unter Druck. Wir haben die Probleme mit Stickstoffeinträgen aus der Luft, aus der Landwirtschaft. Und das heisst einfach, im Siedlungsgebiet Schmetterlingsarten zu erhalten, wird sehr, sehr schwierig. Bei den Wildbienen ist das eine andere Geschichte. Also die Wildbienen gibt es eigentlich kaum eine Art, wo der Siedlungsraum aktiv vermeiden würde, wo man da nicht könnte, geeignete Lebensräume schaffen. Zusammengefasst heisst es, wir brauchen zwingend, wir müssen die Naturschutzgebiete, die wir haben, erhalten, wir müssen zusätzlich arbeiten und wir müssen die besser vernetzen. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch Augenwischerei, wenn man das Gefühl hat, wir können im Siedlungsraum die Biodiversitätskrise, die wir haben, irgendwie stoppen oder da eine Oase bilden. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Für gewisse Arten ja, aber im Großen und Ganzen nein.
Okay. Aber jetzt würde ich natürlich trotzdem wahnsinnig gerne noch kurz darüber reden. Aber Stadtbewohner sollen die jetzt aufhören, Schmetterlingspflanzen anzupflanzen im Garten?
Auf keinen Fall. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einerseits einfach eine riesige Bereicherung. Einerseits nur schon die Blütenvielfalt im eigenen Garten zu haben. Es gibt immer etwas zu entdecken. Man sieht Schmetterlinge, man sieht Wildbienen, Schwebflüge. Mit schon einem kleinen Gewässer hat man Libellen im Garten und. Also es ist persönlich eine sehr, sehr tolle Bereicherung für uns alle, wenn wir Natur vor der eigenen Haustür haben. Und ich glaube, es gibt auch genug Untersuchungen, die zeigen, dass für uns das psychische Wohlbefinden das sehr wichtig ist. Und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass der Bezug zu der Natur, dass der vor der eigenen Haustür auch am einfachsten ist. Also ich glaube, wenn man den Wert von der Natur vor der eigenen Haustür erkennt, ist man viel eher bereit, einen schweizweiten Massnahmenplan das zu unterstützen. Und ich glaube, wir brauchen zwingend andere Mehrheiten schlussendlich in Bern, damit wir die Biodiversitätskrise stoppen können. Und um dort kommen, und da geht auch unser Engagement als Verein Natur im Siedlungsraum in diese Richtung. Also wir arbeiten überall neue Blühflächen. Und schon auch in der Hoffnung, dass die Leute das sehen und toll finden und eben den Wert auch erkennen von der Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum.
Jetzt mal absolut praktisch gesagt, du hast vorhin schon etwas Interessantes gesagt. Wildbienen mit einem Bienenhotel, das du nicht magst als Begriff, zu fördern, ist eigentlich doof, weil sie eigentlich sehr gerne im Boden hineingehen. Oder? Das würde ihnen besser passen. Ist das vielleicht eine Modeerscheinung, die ein bisschen in die falsche Richtung geht? Wenn es jetzt gerade, sag mal, zu den Wildbienen geht.
Das ist schon ein bisschen eine Modeerscheinung. Es gibt aber auf jeden Fall auch Arten, die auf das angewiesen sind. Also es gibt auch natürlich relevante Arten, die in die Nisthilfe hineingehen. Sie müssen aber richtig gemacht sein. Also häufig sieht man solche, die entweder schlecht gebohrt sind, wenn es so Speiseli gibt, dann werden sie nicht mehr angenommen von den Wildbienen. Oder zum Beispiel nur grosse Löcher. Dann gehen einfach zwei sehr häufige Arten rein. Es braucht wirklich kleine Löcher. Und dann gehen durchaus auch spezialisierte Arten rein, zum Beispiel das Glockenblumenscherenbienen. Das nistet gerne so Nisthilfe. Das ist eine Art, die spezialisiert ist auf Glockenblumen. Ohne Glockenblumen kann die Art einfach nicht vorkommen. Und dann braucht sie aber auch noch eine Nistmöglichkeit. Und die findet sie in richtig gemachten Nisthilfen.
Und die Glockenblumen könnte man auch wirklich ansehen? Oder? Das sind ja Knollen, oder nicht?
Also man kann über Samen funktioniert oder kann man in Wildstuden gerne kann man die kaufen. Es gibt verschiedenste Arten, für schattige Plätze, für eher sonnige Plätze. Also das kann man wunderbar im Garten haben.
Das heisst, man müsste, vereinfacht gesagt, viel strategischer denken. Man müsste denken, was kann ich anbieten? Also im Sinne von Platz, was will ich fördern und was muss ich machen, damit ich sie richtig fördere?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist das Nahrungsangebot. Also ich glaube, das ist die Grundlage. Und das geht eben gerade bei denen, die Nisthilfe haben, manchmal ein bisschen vergessen. Also man stellt dann die Nisthilfe auf und hat das Gefühl, also, jetzt habe ich die Wildbienen gefördert, jetzt habe ich etwas Gutes da. Das ist dann fast so richtig Greenwashing, würde ich mal sagen. Das Wichtigste ist das Nahrungsangebot, das ist ganz klar. Und da kann man auch auf einem Balkon kann man dazu beitragen. Jede zusätzliche Blume ist ein Mehrwert. Und dann, wenn es eben nicht nur eine ist und vor allem nicht nur eine Art, sondern verschiedene Arten, umso besser. Also das Blütenangebot ist das, was am wichtigsten ist. Und du hast gefragt, ob einheimisch oder nicht. Ja, also ich bin da nicht so strikt. In einem Garten finde ich, muss nicht 100% einheimisch sein. Aber ich würde sagen, einfach die Hälfte einheimisch wäre schon gut, weil es macht ja Sinn, oder? Unsere einheimische Fauna, die ist einfach, wir haben eine Koevolution durchgemacht mit einheimischen Pflanzen. Und dass die nicht so viel anfangen können mit irgendwelchen amerikanischen oder asiatischen Arten, das liegt irgendwie auf der Hand, wenn man sich das mal kurz ein bisschen überlegt. Also von dem her, vor allem einheimische und möglichst divers aus verschiedenen Pflanzenfamilien, da macht man schon sehr viel richtig.
Also ich habe einmal, leider nur eine Saison, ich muss es wieder unbedingt wiederholen, habe Gartenskabiose so daheim auf dem Simsli vorgezogen und dann rausgesetzt. Und die sind wahnsinnig gern besucht worden. Und die sind auch noch schön, oder? Ja, und mehrjährig.
Ja, das ist ja das Tolle. Also, wenn wir Wildbienenförderung machen oder Insektenförderung, dann profitieren eben nicht nur die Wildbienen davon, sondern auch wir Menschen, weil es einfach wunderschön ist anzuschauen, wenn wir so grosse, schöne Blühflächen haben.
Ja, das sind wirklich toll. Wenn jetzt jemand sich informieren und gezielt vorgehen, sagen ich würde gerne mehr Schmetterlinge haben, dann müssen wir schauen, was für Futterpflanzen kann er ansehen und was für Unterkünfte kann er anbieten?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Es ist aber wie nicht zwingend notwendig. Also es gibt eine App und eine Web-Applikation, die heisst Beefinder. Da kann man eigentlich genau das schauen. Also da kann man seinen Standort angeben und dann zeigt es einem, welche seltenen Wildbienenarten bei einem in der Umgebung vorkommen. Und dann kann man für diese Arten nachher eigentlich spezifische Pflanzen auslesen.
Und dann würde das eigentlich gerade passieren, was du vorher gesagt hast, man trägt dann zur Vernetzung bei, oder?
Ja, ja, genau.
Damit gibt es noch mehr Drittsteingärten.
Ja, genau. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, wenn man es so spezifisch machen will. Ist aber in dem Sinn nicht zwingend notwendig. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Wildbienen, aber auch Schmetterlinge, nachher Pflanzen, die man jetzt findet. Also die schmecken das und kommen dann. Ich habe bei mir zuhause eine Glockenblume gesetzt und es hat eigentlich weit um, wüsste ich nicht, wo es Glockenblume hätte. Und schon im ersten Jahr habe ich Glockenblumenscherbienen dran. Also sie kommen, sie finden es. Man kann beispielsweise bei uns auf der Homepage haben wir so eine Liste, welche die wertvollsten Wildbienenpflanzen sind. Und wenn man die übersetzt als Studie oder aussät, dann haben wir eigentlich gute Chancen, dass die Wildbienen auch kommen. Und das Gleiche gilt dann auch für das Nistangebot. Also dort kann man natürlich, man kann so eine Nisthilfe haben. Und dann kann man das ergänzen, beispielsweise mit offenen Bodenstellen. Man kann Bankkiesflächen machen, wenn man irgendeine Fläche neu macht. Man kann zum Beispiel auch einen Parkplatz, der jetzt theoretisch entsiegeln. Das ist nicht nur gut, weil er sich nicht mehr aufheizt, sondern das Wasser kann versickern. Und es gibt Wildbienen, die dann genau dort rein, wenn es gesund ist, auch nisten können. Also so hat man dann gerade auch schon für Bodennisten die Wildbienen etwas gemacht. Man kann auch sonst schauen zum Garten, an der einen oder anderen Stelle einen offenen Boden hat. Man kann auch mit Wildbienensand arbeiten. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um die Wildbienen zu fördern.
Weißt du etwas so darüber? Man sagt, dass zum Beispiel Blüten und Schmetterlinge und vielleicht auch bei den Wildbienen ist das ähnlich, miteinander kommunizieren.
Es kommt darauf an, was man unter Kommunizieren versteht. Also über Duft, ja. Also die Blumen schmecken, bei gewissen Arten schmecken wir es selber ja auch, bei vielen aber weniger. Und die Geruchsstoffe, die ausgesendet werden von den Blüten, das schmecken auf jeden Fall die Schmetterlinge und auch die Wildbienen. Aber es ist in dem Sinn, glaube ich, eine passive Kommunikation und nicht eine aktive, würde ich sagen.
Ich habe vor kurzem das gelesen, aber ich weiss echt nicht mehr wo, dass es eine Blüte gibt, die nachdem sie besucht worden ist, von einem Bienenli Farbe wechselt.
Ja, das ist möglich. Ja, ja, das ist so. Da gibt es gewisse.
Das heisst aber, fürs Bienenli auch, da muss ich jetzt nicht mehr gehen. Da ist alles schon abgeerntet.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, merken gewisse Wildbienen auch, wenn die Blüte vorher schon besucht worden ist. Weil die Wildbienen auch eine Duftspur in dem Sinn hinterlässt. Also das gibt es dann auch noch. Ja.
Ich wollte eigentlich zum Schluss wieso noch ein bisschen noch mal auf den Kontext zurückkommen. Also, wir haben eine zunehmende Erhitzung vom Klima. Das wissen wir alle, das spüren wir. Das haben wir letzte Woche gerade sehr stark gespürt überall. Wir haben, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich wahnsinnig viel Umweltgift im Wasser, im Boden, in der Luft und so weiter. Also wir haben eigentlich wirklich verschärfte Konditionen. Aus deiner Sicht, was findest du, die haben jetzt hier das Projekt? Was könnte man noch mehr machen? Mit was hat man wie am meisten Hebel?
Das ist natürlich eine grosse Frage. Ich komme vom Grossen zum Kleinen. Ich habe schweizweit gesehen, die grössten Probleme haben wir aktuell im Landwirtschaftsgebiet. Da gibt es ganz einfache und grosse Hebel, indem man zum Beispiel biodiversitätsschädigende Subventionen die abschafft. Es sind immer noch x Millionen, die heute an biodiversitätsschädigenden Subventionen ausgegeben werden. Das zweite im Landwirtschaftsgebiet, das sich muss ändern muss, das ist, dass die Tierbestände runter. Also das ist so. Und da sind schlussendlich auch wir Konsumentinnen und Konsumenten gefordert, unseren Fleisch- und Milchproduktekonsum zu reduzieren. Dann werden nämlich auch Flächen frei, im Ackerbaugebiet zum Beispiel. Heute ist, glaube ich, 60% der Ackerbaufläche, da werden Tierfutter wird produziert und nicht Lebensmittel von uns, sondern das lassen wir alles zuerst noch durch eine Kuh durch. Das sind ganz grosse Hebel, die wir haben. Und dann glaube ich, auf schweizweiter Ebene das grösste ungenutzte Potenzial ist die wirklich extensive Beweidung. Wilde Weide nennt man das auch. Wir haben einen Verein gegründet, Wilde Weide Schweiz, und wollen mit dem Verein das in den nächsten Jahren mit Pilotprojekten starten und das wirklich ankurbeln. Und jetzt ist man nachher in einer spannenden Schnittstelle zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wald. Und kann das in guten Projekten eigentlich alles miteinander verbinden. Und ich glaube, die wilde Weide könnten einen wahnsinnig wertvollen und wichtigen Beitrag für die ökologische Infrastruktur leisten in der Schweiz. Und dann, wenn wir eine Stufe kleiner werden, sagen wir mal auf Stadtniveau, ich glaube, da brauchen wir dringend die Grünflächen. Also die Grünflächen, die wir noch haben in der Stadt, die müssen wir erhalten. Wir müssen schauen, dass wir die noch besser vernetzen können. Und auch wieder entsiegeln. Also wir haben extrem viele Flächen in den letzten paar Dutzend Jahren versiegelt und die müssen wir wieder aufmachen. Das ist ein Mehrwert aus vielerlei Hinsicht. Biodiversität, Wasser und Stadtklima. Auch Bach wieder rausholen, weil sobald man einen Bach rausholt, das sind Grünkorridore, die geschaffen werden. Also so sind verschiedene Sachen, die man auf Stadtgebiet machen kann. Natürlich Begrünungen auf den Dächern in Kombination mit der Solaranlage und so weiter. Und dann können wir noch ein bisschen kleiner kommen und eigentlich schauen, was können alle in einem eigenen Garten oder auf einem Balkon machen. Und das ist, glaube ich, das, was ich vorher schon angedeutet habe. Schlussendlich hilft jede zusätzliche einheimische Blume, die wir haben, um den Biodiversitätsverlust im Siedlungsgebiet zu verringern. Und ich glaube schon auch, den anderen Leuten etwas aufzuzeigen. Und was man natürlich immer auch kann, und das ist, glaube ich, das Tolle an der BirdLife-Familie. Also BirdLife hat ja in sehr vielen Gemeinden lokale Naturschutzvereine. Und die alle sind froh, wenn wir ihnen gehen mithelfen, sei es bei Standaktionen, sei es bei Arbeitseinsätzen und so weiter. Also so kann man eigentlich in jeder Gemeinde fast schlussendlich zusammen mit dem lokalen Naturschutzverein auf kommunaler Ebene aktiv sein und etwas zum Erhalt der Biodiversität tun.
Das war wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Jonas Landolt recht herzlich für seine Zeit. Wer es noch ein bisschen genauer wissen möchte, der findet in meinen Shownotes ein paar Links zum Tier von Zgo. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen möchte, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.